Solus Christus ist heute das Thema. Und das war für mich schon eine Herausforderung, auch in der Vorbereitung. Und da habe ich unheimlich viele Bibelstellen gesammelt und letztendlich auch in der Predigt mit eingebaut. Und aus dem Grund gibt es auch diese Folien, weil es einfach viel, viel, viel zum Lesen ist, viel zu blättern ist. Und das sind teilweise auch Stellen aus den verschiedenen Übersetzungen. Ihr dürft es natürlich gerne alles mitlesen in eurer Bibel. Aber damit es einfacher ist und vielleicht auch leichter zu folgen ist, dann zum Mitlesen. Solus Christus, nur Christus alleine. Dieses Wörtchen nur bedeutet ja schon irgendwie was Einfaches oder so, da ist man mit dem Thema schnell fertig, nur Christus, das war's. Aber als ich mich damit beschäftigt habe in der Vorbereitung, da habe ich dann gemerkt, oh, hier noch und da noch und das noch und das möchte ich gern. Und das kamen einfach unheimlich viele Bibelstellen und da habe ich gemerkt, die ganze Bibel ist voll von Christus. Also müssen wir eigentlich die ganze Bibel lesen. Und in Lukas 24, da ist der Herr Jesus mit den Jüngern unterwegs nach Emmaus. Und da sagt er ihnen, oder da steht in dieser Stelle, anfangend von Mose und den Propheten und den Psalmen, hat er alles ihnen erklärt, was sich auf ihn bezieht. Und da steht es eben schon drin, wo überall von Christus die Rede ist. Anfangend von Mose, die ganze Bibel zieht sich das durch. Und wenn jemand mal Zeit hat oder ein bisschen sich damit beschäftigen will, kann ich nur Mut machen, sich mal wirklich Mose schon anzufangen und zu gucken, wo steht denn das allererste Mal in der Bibel Christus? Vielleicht einerseits wörtlich, gut, das ist schnell gemacht, dann guckt man einfach irgendwo in so einer Bibelkonkordanz oder in so einem Computerprogramm, lässt das durchlaufen, dann stehen die Stellen alle da. Aber einfach, wenn man sich mal indirekt damit beschäftigt, wo steht denn schon so ein bisschen versteckt Christus in der Bibel? Und wenn man dann diese Stelle aus Lukas nimmt, so ein bisschen um zu suchen oder zu wissen, wo man anfängt, ist es schlau, nicht in Offenbarung anzufangen. Da steht ja, anfangend von Mose. Also nur als Tipp, wenn ihr mal Lust habt. Für BU und alle, die wollen, nicht, dass ich das vergesse, liegen hinten auch Zettel aus, also bedient euch da ruhig. Weil es eben so viel ist und diese vielen Bibelstellen, die ich aneinandergereiht hatte, gedacht habe, ja, das ist irgendwie, wo ist dann da das Konzept, weil da braucht es doch irgendwie auch eine Botschaft. Und da hat mir meine Frau auch mitgeholfen, das ein bisschen zu gliedern oder auch da ein bisschen das vielleicht auf den Punkt zu bringen. Und so möchte ich das gerne in vier Teile teilen. Der erste Teil geht es mehr um die Bedeutung von Christus, wer Christus ist. Im zweiten Teil geht es darum, Christus ist größer. Und im dritten Teil geht es um Alleinstellungsmerkmale von Christus. Und im vierten Teil dann um Christus in euch. Also, fangen wir an. Bedeutung, Solus Christus. Was bedeutet Christus? Christus oder griechisch Christos, ist die Übersetzung des hebräischen Messias und bedeutet der Gesalbte. Was ist ein Gesalbter? Gesalbte waren in Israel Menschen, die entweder zum Priester oder zum König gesalbt wurden. Zum Beispiel in 2. Mose 29 lesen wir von Aaron und seinen Söhnen, die wurden zu Priestern gesalbt. In 1. Samuel 10, da wird der Saul von Samuel zum König über Israel gesalbt. Das waren also Feierlichkeiten einerseits, aber auch irgendwo ein Ausdruck von einem heiligenden Charakter und auch irgendwo eine Würde, die denjenigen zugesprochen wurde oder gegeben wurde und auch eine Bestätigung irgendwo im Amt. Wenn man an David denkt, der war schon gesalbt und es war bestätigt, aber er war erst noch gar nicht König. Und dieses Amt, das wurde auch mit Ehrfurcht bedacht. In 1. Samuel 24, da war nämlich der David unterwegs Und da hatte er die Möglichkeit, seinen Feind Saul, der ihn ja so jagte, an die Wäsche zu gehen. Aber, was sagt er? Er hat sich nicht getraut. Er wollte sich nicht an dem Gesalbten des Herrn vergehen. Also da hatte man schon Respekt vor einem Gesalbten. Und in den Propheten, da steht immer wieder auch von einem gewissen oder der Gesalbte oder dem Messias, dem kommenden König aus Davids Geschlecht, der eben als Priester und als König zugleich alle Verheißungen erfüllen wird. Zum Beispiel Micha 5, Sacharja 9 oder Psalm 110, wenn ihr mal zu Hause nachlesen wollt. Aber jetzt zurück zur Übersetzung. Messias bedeutet der Gesalbte. Eine Übersetzung, wenn ihr jetzt sucht, gibt es ein Wort, würdet ihr gerne übersetzen, wo schlagt ihr das nach? Ja, genau. Nicht bei Wikipedia, nicht bei Google, sondern in der Bibel. Hä? Ganz einfach, da ist die Übersetzung. Eigentlich wollte ich euch fragen, wo die Stelle steht, aber jetzt habe ich sie leider schon hingeschrieben. Johannes 1, Vers 41, das ist die Übersetzung von Messias. Andreas findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist, Christus. Wer ist jetzt dieser Christus? Diese Frage hat damals die Leute bewegt. Die haben auf den Messias gewartet. Und da gab es in der Zeit, als der Herr Jesus auf der Erde war, Juden, die da diskutiert haben, überlegt haben, könnte das jetzt dieser Christus, der Christus sein, der Messias? Können wir nachlesen. Johannes 7, Vers 25. Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der Mann, dem sie nach dem Leben trachten? Aber seht, er redet in aller Öffentlichkeit und sie verbieten es ihm mit keinem Wort. Sollten unsere führenden Männer etwa zu der Überzeugung gelangt sein, dass er der Messias ist? Nun wissen wir allerdings bei diesem Mann, woher er kommt. Doch wenn der Messias auftreten wird, weiß niemand, woher er kommt. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr meint, mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme. Aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Ich hingegen kenne ihn, denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Ein paar Verse später steht dann: Von diesen Worten beeindruckt, also von den Worten, die der Herr Jesus gesprochen hat, meinten einige aus der Menge, das ist wirklich der Prophet, auf den wir gewartet haben. Manche sagten sogar, er ist der Messias. Seit wann kommt denn der Messias aus Galiläa? Wandten andere ein. Heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? So kam es wegen Jesus zu einer Spaltung in der Menge. Das war also nicht nur so ein Plausch oder mal irgendwie kurz darüber geredet, das war eine hitzige Diskussion. Da ging es hoch her. Es gab Spaltung, es gab wirklich so unterschiedliche Meinungen, dass sie nichts miteinander zu tun haben wollten. Was antwortest du auf diese Frage? Wer ist dieser Jesus? Jesus interessiert sich dafür, was du von ihm denkst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du gesagt hättest auf die Frage, die der Herr Jesus auch seinen Jüngern gestellt hat in Matthäus 16? Da sagt er: Und ihr, fragte Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und interessant ist, was der Herr Jesus darauf sagt. Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist bei uns ganz genauso. Woher wissen wir, dass der Herr Jesus der Christus ist? Haben wir das verstanden, weil wir so schlau sind, weil wir Theologie studiert haben, Bibelschule besucht oder so viel gelesen haben? Wir wüssten überhaupt nichts davon, wenn Gott uns das nicht offenbart hätte, wenn Gott uns nicht den Blick geöffnet hätte. Aber in der Bibel gibt es auch ganz, ganz viele Stellen, die bestätigen, dass der Herr Jesus der Christus ist. Und da will ich drei gerne als Beispiel hier anführen. Es ist eine lange, lange Liste, aber ich habe einfach drei rausgenommen. In Lukas 2, wo der Herr Jesus geboren ist und in der Krippe liegt, da sagt der Engel, Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Das heißt, er wurde angekündigt vom Engel. Der Herr Jesus hat aber auch selbst von sich bezeugt, dass er der Christus ist. In Johannes 4, da ist er am Brunnen und redet mit einer Frau und die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Jesus hat sich selbst als Christus geoffenbart und gezeigt. Aber noch mehr, Gott hat ihn zum Christus gemacht. Er ist von Gott autorisiert. Apostelgeschichte 2, Vers 36. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias oder Christus gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jetzt wissen wir, der Herr Jesus ist der Christus. Aber was ist jetzt so besonders an diesem Christus? Und dann komme ich gleich zum zweiten Teil. Christus ist größer. Christus ist einfach größer als jeder und größer als alles. Es gibt nichts, was an ihn herankommt. Es gibt nichts, was irgendwo vergleichbar wäre. Er überragt alles und er ist einfach immer größer. Im Zeitalter der Superlative, in der Begrifflichkeit, auch in der Werbung, mit besser, schneller, stärker, ultimativ, gigantisch, super, Size, XXL, Upgrade, Update und was es alles gibt. Es ist immer wieder ein Versuch, noch was Besseres, noch was Gigantischeres zu erreichen oder zu machen oder zu haben. Aber das sind alles verzweifelte Versuche, das Optimum, das Beste zu erreichen. Und es ist unerreichbar. Christus ist größer. Und wird es, war es schon immer, ist es und wird es immer bleiben. Und um da so ein ganz klein bisschen reinzutauchen, aber wirklich nur so im Vorbeiflug, will ich mit euch mal eben schnell den ganzen Hebräerbrief lesen. Nein, aber im Hebräerbrief gibt es unheimlich viel, wo Christus als größer dargestellt wird. Und da will ich nur ein paar kurze Punkte rausnehmen. Hebräer 1, geht's gleich los. In Hebräer 1 bis 10 wird Christus beschrieben, größer als, zum Beispiel. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Ist nur indirekt, aber da zeigt sich schon, der Herr Jesus ist mehr, ist größer als die Propheten. Die haben nur davon reden können und nicht viel verstanden. Aber er, der eigene Sohn, der ist viel mehr, der Sohn Gottes. Im gleichen Kapitel, Vers 4, wird Christus größer als die Engel beschrieben. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? An einer anderen Stelle sagt Gott, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dort, wo die Rede davon ist, dass Gott ihn, den Erstgeborenen, in unsere Welt einführt, heißt es, alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Ganz klar ist der Herr Jesus größer als jeder geschaffene Engel. In Hebräer 3, Vergleich zwischen Christus und Mose. Hebräer 3, Vers 3 steht, denn Christus ist größere Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre, als das Haus der hat, der es erbaut hat. Das ist ein bisschen sehr kompliziert formuliert in dem Fall. Aber letztendlich ist es so, Mose war Teil des Hauses, nämlich das Haus, was Christus selber gebaut hat. Und so wie derjenige mehr und größer ist, der selber ein Haus baut, als das Haus selbst, so ist auch hier Christus größer als Mose. In Hebräer 4, das ist zu viel, um das alles zu lesen, deswegen kommt da jetzt keine Bibelstelle mehr, aber da wird Christus verglichen mit Josua. Was hat Josua gemacht? Josua hat das Volk in das verheißene Land gebracht. Nach dieser langen Wüstenreise, Ruhe im Land, endlich das verheißene Land und die Ruhe. Aber war es wirklich Ruhe? Christus hat eine ganz andere Ruhe gebracht. Ruhe, die weit darüber hinausgeht, als das, was das Volk Israel erreicht hat. Christus hat ein besseres Land, wo er uns für uns Wohnungen vorbereitet. Er möchte uns im Himmel haben. Christus ist größer als Josua. Kapitel 7 im Hebräerbrief wird Christus mit Aaron verglichen, mit dem Priester. Und auch da ganz klar, der Priester, was hat der gemacht? Der hat an Sünde erinnert. Ist immer wieder einmal im Jahr der hohe Priester ins Allerheiligste gegangen und hat immer wieder erinnert. Erinnert an Sünde. Aber was hat er gemacht? Nur erinnert. Er hat nicht gereinigt. Der Herr Jesus Christus reinigt uns durch sein vergossenes Blut von unserer Sünde. Christus ist größer als Aaron, viel größer. Und das Werk, was der Herr Jesus Christus getan hat, ist größer als alles. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist ein besseres Opfer, steht in Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 10. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Was für ein Opfer. Kein Erinnern, nicht immer wieder. Ein für allemal. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Ein besseres Opfer gibt es nicht. Das heißt, es ist nicht nur ein besseres Opfer als das von Aaron, es ist ein vollkommenes Opfer, was der Herr Jesus Christus für dich und für mich gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben und hat damit in einer vollkommenen Art und Weise seinen Vater verherrlicht im Himmel. Und daher ist es auch in keinster Weise anmaßend, wenn er selber sagt in Johannes 17, ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Eine Bestätigung dieser Sicht, dass der Herr Jesus wirklich der ist, dem die Ehre gebührt, der auch verherrlicht werden muss oder soll, lesen wir in Matthäus 17. 6 Tage später nahm Jesus den Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich dir 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen und berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Gott war gewissermaßen herausgefordert. Das war ihm wichtig, ganz, ganz klar zu machen, wer hier die Nummer eins ist. Während Petrus noch redete, kam diese Stimme. Der ist also unterbrochen worden. Ihm hat das Wort abgeschnitten. Und vielleicht hat Petrus sowieso nur aus Verlegenheit überhaupt geredet, weil er gar nicht wusste, was sie machen sollten. Aber Gott war das extrem wichtig. Und da hat er ihn sofort unterbrochen und hat ihm gesagt, dieser ist mein Sohn. Es war so ein bisschen zu viel gleich. Oder der Herr Jesus war herabgestuft auf eine Stufe mit Mose und Elia. Und das musste Gott ganz klarstellen. Es gibt nur diesen einen, Solus Christus. Nur Christus. Ich möchte noch eine andere Stelle mit euch lesen. Auch einige Verse aus Kolosser, wo nochmal die einzigartige Größe von Christus beschrieben ist. Kolosser 1, Abvers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Ein paar ganz kurze Sätze dazu. Vers 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ist also kein Abbild, ist auch kein Nachbild, ist nicht irgendetwas, es ist ein Ebenbild, es ist ein Gleichbild. Das heißt, er ist genauso wie Gott. Gott und Vater sind eins. In Johannes 17 steht das. Vers 16. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Alles, was geschaffen wurde, hat einen Sinn. Was für einen Sinn? Auf Christus hinzuwirken. Glauben wir das? Sehen wir das? Kriegen wir das mit? Sind wir daran vielleicht sogar beteiligt? Das Ziel ist Christus. Vers 18. Gottes Plan. Gott hat einen Plan. Was für ein Plan? Einen sehr simplen und einfachen Plan. Christus ist in allem der Erste. Sehr einfach, oder? Ist mir bewusst, hoffentlich zumindest, aber wie ist es doch im Alltag oft so schwer, das umzusetzen? Morgens, wenn ich aufstehe, nicht zuerst die Zeitung, nicht zuerst das Handy, schnell mal Wetter gucken oder Nachrichten oder gucken, wer eine Mail geschickt hat oder auch da gilt, Christus ist der Erste. Wie schwer ist es, wenn wir oft so voll sind und so viel auch vorhaben und meinen, was alles wichtig ist? Christus zuerst. Vers 19. Mit der ganzen Fülle seines Wesens hat Gott beschlossen, in ihm zu wohnen. Gott beschließt. Was eigentlich so von, ja, das liest man so, ist schnell drüber gegangen, aber was das heißt, Gottes ganzes Wesen wohnt in Christus. Der, der ein unzugängliches Licht bewohnt, der, den die Himmel und der Himmel nicht fassen können, in seiner ganzen Schönheit, in seiner ganzen Herrlichkeit und in seiner ganzen Größe ist in Christus enthalten. Das ist ein ganz schön großer Christus. Und das kann eigentlich nur Gott selber sein. Vers 20. Durch ihn wollte er das ganze Universum mit sich versöhnen. Was für eine Kraft der Versöhnung. Das ganze Universum, alles, das alles eingeschlossen, ausnahmslos alles. Alles, was auf der Erde ist, alles, was im Himmel ist. Eine Gotteskraft, die nur in Christus ist. Und auch sehr tröstlich, weil wirklich alles da drin enthalten ist. Nichts ist ausgeschlossen, kein einziger Mensch. Denn Gott, haben wir vorher auch gelesen, möchte keine Anklage gegen irgendeinen Menschen erheben. Aber er muss es tun, wegen seiner Gerechtigkeit und weil er mit Sünde nicht Gemeinschaft haben kann. Wenn die Sünde nicht bekannt wird und keine Buße getan wird, dann muss Gott doch Anklage erheben. Und dann, ja, wird es für diejenigen, die das nicht annehmen, keine Versöhnung geben. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit und Schuld, sagt die Bibel. Also, damit ihr mich nicht falsch versteht, Versöhnung, alles ist eingeschlossen, aber auf keinen Fall Allversöhnung. Es gibt ein Angebot, ja. Die Versöhnung reicht für jeden. Die Gelegenheit ist günstig. Die ist sogar so günstig, dass sie kostenlos ist. Aber die Möglichkeit ist zum Greifen nah, aber ich muss sie auch ergreifen. Ich muss das für mich selbst annehmen, persönlich. Ich muss das mit Gott klären. Und wenn du da noch unsicher bist oder vielleicht denkst, das mache ich irgendwann mal, wenn ich Rentner bin oder nächste Woche, bitte schieb's nicht auf. Klär das heute. So viel zu Christus ist größer. Jetzt zum dritten Punkt. Alleinstellungsmerkmale von Christus. Luthers Aussage, das ist ja die Aussagen von Luther, wo wir jetzt diese Predigtreihe haben. Und da, was meinte Luther mit dieser Aussage, Solus Christus? Er wollte Solus Christus, dem Herrn Jesus Christus, ein Alleinstellungsmerkmal verpassen. Aber nicht nur in dem Sinne, wie ich es jetzt beschrieben habe, Christus ist größer als im Vergleich. Christus hat noch mehr, sondern um zu verdeutlichen, dass nur Christus mit Gott versöhnen kann. Und dass nur Christus retten kann und erlösen kann. Es gibt nichts anderes. Und das war das Problem damals, dass die Kirche mit Ablassbriefen und unheimlich viel Druck den Menschen damals mit ihrer Heilsungewissheit unheimlich zu schaffen gemacht hat. Die haben sich bereichert an dieser Heilsungewissheit und haben gesagt, ihr müsst nur was Ablassbriefe kaufen und schon könnt ihr mit Gott versöhnt werden. Aber das war der Punkt, den Luther ganz klar herausstellen wollte. Es gibt nur Christus, der versöhnen kann. Und jetzt habe ich ein paar Stellen, ist auch wieder eine sehr, sehr lange Liste, aber ich habe ein paar rausgenommen, Stellen, wo Alleinstellungsmerkmale von Christus drinstehen. Und zwar der eine zentrale Punkt, den Luther auch mitmeinte in 1. Timotheus 2, Vers 5. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Es gibt also nichts anderes, was uns versöhnt, aber es braucht auch nichts anderes. Was war noch ein Alleinstellungsmerkmal von Christus? Christus ist der Einzige, der Gott und Mensch ist. Steht in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Da ist von Christus die Rede, von dem Herrn Jesus. Und Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Christus, Gott und Mensch. Er war der Einzige, der Gottes Sohn ist, ist der Einzige Gottes Sohn. Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der Einzige oder der eingeborene Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Christus, nur er ist Gottes Sohn. Und nur er hat diesen besonderen Ehrenplatz zur Rechten Gottes, steht in Apostelgeschichte 2, Vers 31. Denn es war der Messias, der Christus, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen davon. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Nächstes. Nur Christus hat die Sünde der ganzen Welt getragen. In Johannes 1, Vers 29 steht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt oder hinwegnimmt. Und in 1. Johannes 2 steht, Christus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Sühnung für Sünden der ganzen Welt kann nur Christus vollbringen. Christus ist der Einzige, der Macht hat über das Leben. In Johannes 10 sagt er, niemand nimmt mein Leben von mir. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und habe die Macht, es wieder zu empfangen. Christus hat Macht, alleine nur er hat die Macht über das Leben. Nur Christus ist der Heilige Gottes. Das haben sogar nicht nur Menschen, die ihm nachfolgten, gesehen, sondern auch welche, die böse Geister waren. Da steht nämlich in Markus 1 von einem Mann, der besessen war, und da spricht der Geist, was willst du, dieser böse Geist, der in ihm wohnte, was willst du von uns? Markus 1, Vers 24, Jesus von Nazareth, bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Der wahre Heilige Gottes, nur Jesus Christus. Da wollte ich, aber machen wir das jetzt. Offenbarung 3. Nur Christus hat den Schlüssel Davids, komme ich später noch drauf, aber lesen wir das jetzt. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids. Der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ein bisschen kompliziert, was ist jetzt der Schlüssel Davids, aber wie gesagt, da will ich später noch kurz drauf eingehen. Nur Christus ist wahrer hoher Priester, weil wir, Hebräer 4, Vers 14, weil wir nun aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Nächster Punkt, nur Christus ist ohne Sünde. Das steht auch noch im ersten Johannesbrief. Sünde ist nicht in ihm. Christus, der einzig Sündlose. Noch ein Punkt, nur Christus ist der Eckstein. 1. Korinther 3 steht da an der Wand. Epheser 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus, Jesus selbst der Eckstein ist. Einen anderen Grund kann niemand legen. Noch ein Alleinstellungsmerkmal. Christus ist der Erstling. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Der Erste, der in den Himmel aufgefahren ist. Offenbarung 5. Da, um nochmal auf den Schlüssel Davids auch einzugehen, ist zu viel, um das da an die Wand zu projizieren, aber ich sehe auch, die Zeit rennt mir davon. Ich lese es euch trotzdem vor. Offenbarung 5, Vers 3 bis 9. Aber da war niemand weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte. Erinnert euch, Schlüssel Davids. Um zu sehen, was daran steht. Keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen. Jetzt komme ich schon zum nächsten Punkt. Christus in uns oder in euch. Kolosser 2, Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, ihr seid vollendet in ihm, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Gleich noch eine andere Stelle dazu, Epheser 1, Vers 22. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also, wir hatten gelesen in Kolosser 1, ich hoffe, ihr erinnert euch, in Christus ist die ganze Fülle Gottes. Und jetzt wird das hier erweitert. Die ganze Fülle Gottes in Christus und die ganze Fülle von Christus in uns. Können wir uns das vorstellen? Haben wir da eine Ahnung davon, was das bedeutet? Vielleicht ist es ganz kurz damit zusammengefasst, Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Gott will in uns verherrlicht werden und Gott will auch mit uns Gemeinschaft haben. Und ja, Gott ist in uns und wohnt in uns durch Jesus Christus. Und hier im Raum sitzen ganz viele Christusse, aber eben nicht verschiedene Christusse und nicht Christus in Mehrzahl, sondern in Einzahl. In allen erlösten Gläubigen wohnt derselbe Christus, derselbe Gott, der eine und einzige Herr Jesus Christus. Da ist etwas Gemeinsames, etwas Unzertrennbares und etwas Gleiches. Und ja, in einer Einheit, die nichts Kommunistisches hat oder was Komisches, sondern was Göttliches. In Johannes 17, Vers 23 steht, ich in ihnen, sagte Herr Jesus, und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Eine göttliche Einheit. Das wünscht sich Gott mit uns. Verspüren wir das, wie intensiv Gott die Gemeinschaft mit mir, mit uns sucht? Er möchte diese enge Beziehung, wo nichts dazwischen passt, wo es einfach gleich ist. Und er hat eine ganz große Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft. Und diese Sehnsucht drückt der Herr Jesus ja in dem gleichen Kapitel von Johannes 17 auch aus, wo er eines von den wenigen Malen in der Bibel sagt: Ich will. Vater, ich will. Johannes 17, Vers 24. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Ich will, sagt der Herr Jesus. Wir sollen bei ihm sein. Das ist sein Wunsch, sein Wille. Und dadurch, dass Christus in uns wohnt, oder das noch kurz vorher, genau, Johannes 17, Vers 3. Ich will, sagt der Herr Jesus, und was will er? Er will uns bei sich haben. Und warum? Dass wir seine Herrlichkeit sehen. Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Interessant, ne? Was ist das ewige Leben? Das ewige Leben ist Christus erkennen, Gott erkennen. Und dadurch, dass Christus in uns wohnt, können wir mit dem Apostel Paulus einstimmen oder da das Wiederholen nachvollziehen, was er gesagt hat in Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir können uns dessen bewusst und sicher sein, dass Christus in uns wohnt. Und es bleibt auch so. Und es wird nicht irgendwie nur mal so sonntags oder zu bestimmten Zeiten, wenn wir besonders intensiv beten oder so sein. Christus wohnt in uns, er ist da, er bleibt. Aber es ist auch essentiell wichtig und notwendig. Denn ohne ihn, was ist ohne ihn? Da können wir gar nichts tun, steht in Johannes 15. Johannes 15, Vers 5 schreibt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir oder außer mir könnt ihr gar nichts tun. Also es ist auch wirklich notwendig, dass Christus in uns wirkt, denn ohne ihn geht gar nichts. Nur Christus ist die Antwort. Jetzt ganz kurz zusammengefasst alle vier Punkte. Erstens, wir hatten die Bedeutung von Christus. Christus ist also der Gesalbte, ist die Übersetzung. Und wir wissen, dass der Gesalbte der Herr Jesus Christus ist, Gottes Sohn. Zweitens, Christus ist größer. Er überragt einfach alles. Es gibt nichts Vergleichbares. Empfehlung für jeden, um das nochmal ein bisschen sich dazu vertiefen, weil das habe ich wirklich auch sehr bewusst wahrgenommen, als ich das so durchgelesen habe, lest mal den Hebräerbrief mit diesem Blickwinkel. Also kleine Hausaufgabe. Drittens, nur Christus kann Sünden vergeben, Alleinstellungsmerkmal Christus. Es gibt sonst niemanden, keinen Mittler, keine Spende, keine Ablassbriefe, keine Selbstzerstörung oder Geißelung oder sonstige Dinge, nur Christus. Viertens, Christus in euch. Ist eine Wirklichkeit, kein Wunsch, keine Ideologie oder Spinnerei. Es ist Wahrheit, und zwar in seiner ganzen Fülle. Und wenn ich das weiß und daran glaube und darauf vertraue, kann ich auch sagen, wie in Philipper 4, Vers 13 steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Amen.